Herzlich willkommen bei Skobel. Heute zum Thema Identität. Wer war Michael Jackson? Ein Mann, der seine Identität hinter Masken verbarg, einer mit vielen Gesichtern. Der vielleicht nie die Chance hatte, sein wahres Ich hinter der öffentlichen Bühnenfigur zu finden. Doch gibt es das überhaupt, das wahre Ich? Eine seiner Rollen war die des liebenden Vaters. Nur welche Art Vater? Nach seinem Tod wird öffentlich diskutiert, ob in Michael Jacksons Kindern auch Michael Jacksons Gene stecken. Spielen die Gene eine Rolle für ihre Identitätsbildung? Für die Gründung einer Familie braucht man schon lange keinen Zeugungsakt mehr. Das erste Retortenbaby wurde bereits vor 31 Jahren geboren. Damals eine heftig umstrittene Sensation, heute gängige Praxis. Mit Auswirkungen auf unsere Auffassung von Identität. Immer ausgefeilter werden die Methoden, um den Wunsch nach Kindern zu erfüllen, vor allem in den USA. Anonym gespendete Spermien sind hier problemlos per Internet zu beziehen, gegen Cash. Menschliches Leben wird zur Ware und das Recht der Kinder auf Kenntnis ihrer biologischen Herkunft ignoriert. Auch eine perfekte Eispenderin ist nur einen Mausklick entfernt. Und die moderne Version des Storchs, die Leihmutter, in den USA heiß begehrt und gut bezahlt. Babys mit Qualitätskontrolle soll es in den USA, dank Präimplantationsdiagnostik, ab 2010 geben. Dann kann sich bald jeder sein Baby nach Wunsch selbst designen. Aber unsere Seelen, können die mithalten mit dem Tempo der medizinischen Möglichkeiten?
Schönen guten Abend nochmal, meine Damen und Herren. Willkommen bei Skobel. Das Thema, über das ich heute mit meinen Gästen sprechen werde, lautet Identität. Vielleicht ist Ihr erster Gedanke jetzt, was für ein abstraktes Thema. Das Gegenteil ist der Fall. Sie stehen beispielsweise morgens auf und werden in der Regel jedenfalls, obwohl es bei mir morgens wohl manchmal eine Weile dauert, das Gefühl haben, ja, das bin ich. Und falls Sie ein derartiges Gefühl nicht haben, werden Sie, da bin ich mir ziemlich sicher, zumindest an diesem Tag Probleme bekommen. Spannend ist die Frage, wer oder was ist dieses Ich, das vorgestern und gestern, heute und hoffentlich auch morgen noch mit sich identisch sein wird. Vor allem, wenn man näher hinschaut und feststellt, alle Zellen des Körpers verändern sich ständig und werden erneuert. Dass das Ich dennoch mit sich identisch ist, ist zwar ein konstantes Gefühl, das uns begleitet, aber letztlich womöglich eine Illusion. Vielleicht finden Sie ja nun gerade diese Überlegung wieder sehr abstrakt. Wir werden deshalb in der Sendung noch auf sehr konkrete rechtliche, vor allem aber auch genetische und neurobiologische Fragen eingehen. Dennoch, wie nah uns die Frage nach der Identität gehen kann, kann Ihnen mein erster Gast heute viel besser erläutern als ich. Ich freue mich, Sibylle Steidl begrüßen zu können. Schönen guten Abend, Frau Steidl.
Guten Abend.
Sie waren Mitte 30, als Sie eigentlich durch Zufall
Anfang 30.
Während Ihrer Schwangerschaft durch einen Bluttest erfahren haben, dass Sie nicht das Kind Ihres leiblichen Vaters sind.
Ja.
Was war Ihre Reaktion darauf?
Also, die Erkenntnis, dass ich nicht die leibliche Tochter meines Vaters bin, habe ich vor Geburt meines Sohnes erlangt, habe aber diesem Thema unterbewusst vielleicht damals noch wenig Bedeutung zugemessen. Und erst als mein Sohn geboren war und ich gemerkt habe, was Mutter sein, Eltern sein bedeutet, auch gesehen habe, was mein Sohn von mir hat, was genau nicht, habe ich angefangen, nochmal ganz tief in mich reinzuhorchen und zu überlegen, was war dieses Gefühl, das dich lebenslang begleitet, dieses Gefühl, deine beiden Eltern haben im Rahmen dessen, was ihnen möglich war, alles für dich getan und es war trotzdem nicht das, was du dir gewünscht hast und was du getan hast, war nie das, was sie sich gewünscht.
Genau. Wir haben uns ja vorher schon ein bisschen drüber unterhalten, über diesen Punkt, der ja ein bisschen heikel ist. Und Sie haben gesagt, naja, man entwickelt da als Kind auch so ein bisschen Gefühl der Schuld. Also die tun alles für einen irgendwie. Ja. Trotzdem fühlt man sich irgendwie fremd und hat das Gefühl, irgendwas stimmt da nicht.
Mhm.
Hat sich das Gefühl auflösen können?
Nein, nie. Das hat sich verstärkt mit zunehmendem Alter. Und ich denke immer wieder, ich habe mir versucht, es so zu erklären, dass es eben bei Geburt eine Verbindung gibt, egal ob soziale Eltern oder leibliche. Man steht gemeinsam an diesem Punkt als Familie, die vielleicht als abstraktes Konstrukt, also wirklich zusammen, wild zusammengewürfelt wurde, nicht so, wie man es eigentlich denkt. Und vielleicht ist es möglich dann, mir war es nicht möglich, vielleicht ist es möglich, von da aus sich auf die Reise zu machen, durch die Kindheit, Pubertät, das frühe Erwachsensein, mit diesem allem, was dazugehört, mich abgrenzen, radikal, alles zurückweisen, was meine Eltern möchten oder darstellen und sich wieder anzunähern und letztendlich wieder an diesen Punkt rauszukommen, wo man als kleines Kind gestartet hat, da, wo die Eltern stehen. Und dieser Prozess ist mir völlig missglückt, da zu diesem Zeitpunkt war ich 25 Jahre alt, am Ende meines Studiums. Dann starb auch noch mein Patenonkel, der für mich immer eine sehr zentrale Rolle gespielt hat in meinem Leben.
Also Sie wissen ja inzwischen, Sie sind Samenspenderkind.
Ja.
Können Sie vielleicht beschreiben, wenn Sie sich jetzt auf die Suche machen, das ist ja Ihre Suche auch, den realen leiblichen Vater zu finden. Es besteht der Verdacht, dass es möglicherweise der Arzt war, der die Samen...
Familienmitglied.
Genau.
Ja.
Können Sie beschreiben, was Sie da eigentlich suchen, also was Ihnen da fehlt?
Ja, also seit ich weiß, was los war, kann ich ganz bewusst und auch irgendwo selbstbewusst dazu stehen, dass Dinge und Verhaltensweisen, Charaktereigenschaften bei mir ganz anders sind als bei meinen Eltern. Die habe ich vorher auch gesehen, aber ich habe immer in die, es ging immer in die Richtung, ich habe hier einen Fehler gemacht, ich bin schuld, meine Eltern sind die Richtigen, ich bin die Falsche, ich muss mich annähern, ich muss konform mit ihnen gehen. Und als ich die Erkenntnis dann hatte, okay, ich bin nur zur Hälfte deren leibliches Kind, war das für mich sowas wie ein Freispruch, Legitimation zu sagen, okay, ab heute kann ich sagen, das und das war mir immer
suspekt
an mir selber, an meinen Eltern und war so... so konträr, dass ich sagen kann, das kann ich nicht von euch haben. Das muss woanders herkommen und so muss die andere Person wahrscheinlich sein.
Letzte Frage, die ich noch an Sie hätte.
Ja.
Was würden Sie sich wünschen? Sagen Sie, das ist so eine Samenspende, ist Egoismus, zumindest dann, wenn man es dem Kind nicht sagt?
Ja.
Oder finden Sie es okay unter bestimmten Bedingungen?
Ja, also ich denke, es in Ordnung, wenn man dem Kind frühestmöglich, also nicht ganz früh, also mit 5, 6, 7 im Alter, wo man so in die Schule kommt, da gibt es ja mittlerweile ganz viel Literatur, Bilderbücher, dem Kind das ganz schonend und ganz schlüssig zu erklären, was war, warum eben der leibliche Vater jemand anderes ist und der Nicht-Leibliche, trotzdem der eigentliche Papa. Und ganz von Frau Dr. Vorn ganz tolle Bücher, also ein ganz tolles Buch auch dazu entstanden ist. Aber zu der Zeit, als ich gezeugt wurde, so Anfang, Mitte 70er, als alles noch so in der Ecke der Halbschmuddelecke war, gab es das nicht. Meine Eltern wurde gesagt, bis zum bitteren Ende. Also das Wort bitteres Ende kam wohl auch irgendwann vor. Niemand wird es erfahren. Und wenn jemand den Verdacht hat, nie irgendwas zugeben mehr. Und dann war es so, dann stand die Tochter da und hat gesagt, ich weiß es, ich habe nicht den Verdacht, ich habe den Beweis, schwarz auf weiß. Und selbst zu diesem Zeitpunkt haben sie sich auf das berufen, was der Arzt 74 geraten hat. Niemand erfährt es.
Ganz.
Und ja.
Sie sind dabei, es rauszukriegen. Ganz herzlichen Dank, dass Sie da waren und auch so offen darüber geredet haben.
Danke Ihnen.
Merci. im Unklaren über seine Herkunft zu sein. Das haben wir gerade erfahren, schafft Probleme. Die Unklarheit kann, wie gerade gehört, Folge einer Samenspende sein, kann aber auch beispielsweise Folge einer anonymen Geburt sein. Die erste sogenannte Babyklappe wurde 2000 in Hamburg eröffnet und diesem Vorbild folgten seither eine Reihe weiterer Städte. Warum? Weil der begründete Verdacht besteht, dass durch derartige Babyklappen Kindstötungen verhindert werden können. Wir haben zu diesem Thema ja vor einiger Zeit mal eine eigene Sendung gemacht. Skandalös bleibt nach wie vor der Umstand, dass sowohl bei der Babyklappe wie bei der anonymen Geburt die Mütter und sogar auch noch die Ärzte selbst sich in eine rechtlich völlig unsichere Situation begeben.
Man findet sie auf Deponien oder Rastplätzen. Ungewollte Kinder, in psychischen Ausnahmesituationen von ihren Müttern ausgesetzt. 40 bis 50 sind es pro Jahr. Viele von ihnen tot aufgefunden. Um das Schlimmste zu verhindern, gibt es in Deutschland seit 10 Jahren Babyklappen. 80 sind es mittlerweile. Hier kann die Frau ihr Baby in ein Bettchen legen und es in Sicherheit wähnen. Die Babyklappenbetreiber haben jedoch keinen gesetzlichen Schutz. Ihr Angebot wird geduldet, ist aber illegal. Ähnlich wie die anonyme Geburt in 130 deutschen Krankenhäusern. Hier werden die Schwangeren medizinisch versorgt, müssen ihren Namen aber nicht nennen und können das Kind dalassen. Mit ihrer Hilfe befinden sich Ärzte und Hebammen in einer Grauzone, da sie ihr Wissen gegenüber der Polizei offenbaren müssten. Wenn sie es nicht tun, droht ihnen eine Haftstrafe von 2 bis 3 Jahren oder Bußgeld. Die anonyme Geburt ist rechtlich und gesellschaftlich umstritten, weil sie die Findelkinder des Rechts auf Kenntnis ihrer Herkunft beraubt. Und dieses Recht ist in der Verfassung verankert.
Wir alle brauchen eine Identität. Und die beginnt nicht erst mit unserer Geburt. Man will wissen, wo komme ich her? Und wenn ich das nicht weiß, dann nagt das. Das nagt ein Leben lang. Wer bin ich? Wer waren meine Vorfahren?
Ein Leben ohne Abstammung und ohne Aussicht darauf, die eigene Geschichte zu erfahren, kann das Seelenheil der Kinder gravierend stören und negative Folgen für die Entwicklung ihrer Persönlichkeit haben, so der Psychologe.
Nicht zu wissen, woher man kommt, kann so sich der Wirklichkeit bemächtigen, dass die Kinder ihre ganze Handlungskompetenz in den Dienst dieser Frage stellen. Da gibt es natürlich Folgeprobleme, vor allem im Kopf und im Herzen nicht frei zu sein, für andere Dinge, die Welt zu erobern, Neugierverhalten zu zeigen. Das ist alles blockiert von der Frage, wer könnte das sein? Die absorbiert ganz viele Kräfte.
Die Befürworter der anonymen Geburt fordern ihre Legalisierung. Ihre Gegner dagegen beschwören die Abschaffung, weil statistisch gesehen immer noch genauso viele Kinder getötet werden. Die Politiker scheuen vor einer Entscheidung zurück. In den letzten 10 Jahren scheiterten 4 Gesetzesentwürfe an verfassungsrechtlichen Bedenken. Zurzeit wird an einer neuen gesetzlichen Regelung gearbeitet. Die Ergebnisse sollen diesen Herbst vorliegen.
Und im Studio begrüße ich jetzt Volker Gerhardt. Schönen guten Abend.
Schönen guten Abend, Herr Skobel.
Sie sind Philosoph an der Humboldt-Universität in Berlin. Zu Ihren Forschungsgebieten gehört unter anderem die Frage nach Identität und Individualität des Menschen. Konkret sind Sie damit befasst als Mitglied des Ethikrates, der sich ja momentan unter anderem mit diesem Thema Babyklappen, das wir eben im Film gesehen haben, befasst. Sie haben ja jetzt länger darüber nachgedacht zusammen. Was raten Sie denn?
Also ich verstehe sehr gut, dass der Gesetzgeber Schwierigkeiten hat, ein Gesetz zu verabschieden. Er darf es nicht, denn die Babyklappen zu legalisieren, würde dem Grundgesetz widersprechen. Der Artikel 1 und der Artikel 2 verpflichten den Staat, den einzelnen Bürger zumindest die Möglichkeit zu geben, seine Herkunft zu erfahren. Und wenn das etwa durch die Anonymisierung der Babyklappen nicht möglich ist, dann nimmt er den Neugeborenen ihr Recht.
Jetzt oute ich mich mal wirklich als dumm. Ich habe das nämlich nachgelesen, Artikel 1 und 2, und war völlig baff, dass ich da überhaupt nichts über dieses Recht auf Kenntnis der Abstammung gesehen habe. Hab dann kapiert, aha, das ist was Juristen aus Artikel 1 und 2 immer konstruiert haben, was offensichtlich, ich sag mal, so juristischer Common Sense ist. Aber Plausibel ist mir das ehrlich gesagt nicht wirklich.
Also im Artikel 1 steht Schutz der Würde des Menschen und der Person. Artikel 2 spricht von der Unverletzlichkeit der Person. Und das gehört eben, das bezieht sich auf die Identität insgesamt. Und da geht es dann eben auch um die seelische Einheit. Und da muss mit der Unverletzlichkeit auch garantiert sein, dass man über sich Bescheid wissen kann und dass dies nicht willkürlich vorenthalten wird.
Aber man könnte man nicht argumentieren und sagen, naja gut, das bin ja dann nicht nur ich, sondern das ist ja mein Vater oder meine Mutter und die sind ja nicht ich, das sind ja schon andere Menschen. Muss ich wissen, wer die waren? Habe ich dann Recht drauf? Also klar, die Juristen sagen ja, aber so ganz verstehen tue ich es nicht.
Aha, tut mir leid, aber es gibt eine Rechtsprechung des Verfassungsgerichts. Mhm. Das ist nicht nur eine Konstruktion bei denjenigen, die es interpretieren, sondern es wird danach auch tatsächlich Recht gesprochen. Klar. Und es ist also etwas, woran sich der Gesetzgeber halten muss. Und insofern dürfte es schwer sein, Babyklappen zu legalisieren.
Kann man denn oder könnte man denn Folgendes machen, dass man sagt, wir hinterlegen irgendwo oder irgendwie, wer die Mutter, wer die Eltern ist und das Kind hat, wenn es 18 ist, ein Recht, da reinzugucken?
Das ist eine Möglichkeit, über die nachgedacht wird. Und das geht allerdings nur bei der anonymen Geburt, wie noch gesagt wird. Wir sind noch nicht ganz fertig mit unseren Überlegungen. Wir würden wohl von vertraulicher Geburt gerne sprechen. Und das würde es einschließen, dass dann an einer sicheren Stelle, es muss keine staatliche Stelle sein, tatsächlich dann auch die Daten hinterlegt werden, sodass das Kind in Frankreich mit 16 Jahren, 18 wäre auch möglich, die Chance hat zu erfahren, woher es kommt.
Ist das nicht im Härtefall, also Sie müssen ja verschiedene Rechtsgüter abwägen, wirklich eine sehr harte Entscheidung? Auf der einen Seite riskiere ich unter Umständen, wenn ich gegen Babyklappen bin, die wieder abschaffe zum Beispiel, weil sie illegal sind, riskiere ich unter Umständen noch mehr Kindstötungen, als ohnehin stattfinden werden. Unter Umständen, es gibt Leute, die streiten das so ein bisschen, aber ich denke mal, das ist einigermaßen plausibel. Und dem steht gegenüber das Recht auf Kenntnis meiner eigenen Abstammung.
Wir haben recht. Das ist eine Abwägungsfrage. Und es geht zunächst mal um Grundrechte und es geht auch um das Grundrecht des Vaters, der ebenfalls wissen können soll, was er hervorgebracht hat. Und andererseits haben wir zahlreiche empirische Daten und zwar nicht erst aus den letzten Jahren, sondern es gibt eine solche Praxis in den Kirchen seit dem 5. Jahrhundert. Es hat auch im Mittelalter Findelhäuser gegeben. Mhm. Und die sind im 19. Jahrhundert in Frankreich wieder abgeschafft worden, weil deutlich war, dass die Kindstötungen nicht zurückgegangen sind. Mhm. Und in ihrem Filmbeitrag wurde von 50 bis 60 Kindern, die irgendwo auf Deponien oder auf Rastplätzen abgelegt wurde, gesprochen. Es gibt darüber keine Statistik. Die Statistik ist abgeschafft worden, 97. Und wir gehen davon aus, also die letzten Zahlen 97 waren bei etwa 20 abgelegten Kindern. Also wir haben keine Daten darüber, dass die Babyklappen, die es seit 99 gibt, tatsächlich hier eine Abhilfe schaffen.
Ja, wir haben ja eine Sendung drüber gemacht und der Hauptkommissar unter anderem, der da war, sagte, wir finden, das läuft nicht immer durch die Medien natürlich, aber wir finden eigentlich jede Woche tote Kinder. Und zu vermuten ist, dass die Dunkelziffer so unglaublich hoch ist, dass wahrscheinlich die paar Kinder, die dann tatsächlich in der Babyklappe abgegeben werden, wobei die Mütter das ja dann auch in der Unrechtssituation letztlich machen, dass die da gar nicht mehr ins Gewicht fallen.
Es gibt sehr viel Literatur, einige Statistiken darüber und wir haben den Eindruck im Ethikrat, dass die empirische Lage eindeutig ist, sodass wir nicht sagen müssen, hier muss der Gesetzgeber einfach die Gefahr eingehen, auch gegen Grundrechte zu verstoßen. Außerdem muss man, denke ich, sehen, dass Babyklappen auch einen gewissen Reiz schaffen. Und wenn Mädchen in Berliner Schulen sagen, was sie denn wohl machen, wenn sie schwanger werden und sie sagen, ich gehe auf Klappe, dann muss man sehen, dass auch dies eine Verantwortung ist.
Wir reden gleich weiter, zusammen mit weiteren Gästen noch. Wir kommen. Wir haben bislang über die rechtlichen Probleme der Identitätsfindung gesprochen, auch über psychische Folgen. All das wirft die Frage auf, wie denn nun eine in Anführungszeichen normale Entwicklung von Identität aussieht. Interessant ist ja, dass Psychologen im Laufe ihrer Forschung Zeitfenster entdeckt haben, genauer Schlüsselphasen in der Entwicklung eines Kindes bis hin zum Jugendlichen und dann zum Erwachsenen. Bevor ich gleich mit meinen nächsten Gästen spreche, unter anderem auch über Genetik und die Einflüsse der Umwelt, möchte ich Ihnen zunächst mal gerne die Erkenntnisse, die die Entwicklungspsychologie gewonnen hat, kurz vorstellen.
Ich bin Frederik.
Ich bin Selina.
Ich bin Werner.
Entwicklungspsychologen vermuten, dass bereits vor der Geburt der Beginn einer rudimentären Identität existiert. Die Veranlagung zum Ich bringen wir mit in die Welt.
Es gibt die klassische Perspektive, dass das Ich, das was uns ausmacht, unsere Subjektivität, unser Bild von uns, unser Modell von uns, eine soziale Konstruktion ist. Daran ist richtig, dass wir nicht die wären, die wir sind, ohne sozialen Austausch, ohne Kommunikation. Aber daran ist falsch, dass es nichts weiter sei als der Ausdruck der sozialen Interaktion. Wenn wir nicht ohne diese Voraussetzungen, die wir schon mitbringen, in diese Interaktion auf die Welt gekommen wären, hätten wir dieses Ich nicht.
Phase 1. Das Kind lernt sich als körperliches Ganzes zu empfinden. Ein sogenanntes Körper-Ich entsteht. Noch sind Reaktionen von der Umwelt ausgelöste Affekte. Der wichtigste Schritt ist dann das Erkennen einer Handlungsurheberschaft. Das Kind entdeckt sich als Auslöser einer Handlung. Empfindungen und Wahrnehmungen werden verknüpft und im Gedächtnis gespeichert.
Eine zentrale Idee der Entwicklungspsychologie, schon am Anfang des 20. Jahrhunderts, Jean Piaget, ein berühmter Vertreter, hat das früh erkannt, ist, dass wir die Dinge wieder tun. Er spricht von Kreisreaktionen. Wir tun etwas nochmal. Und dadurch, dass wir es nochmal tun, merken wir, es ist regelmäßig. Und dadurch, dass wir es nochmal tun, merken wir, es hängt davon ab, ob ich es tue. Und dadurch erkennen wir, ich bin derjenige, der das tut. Und die Wiederholung macht die Erfahrung zuverlässig.
Phase 2. Das Kernempfindungsselbst bildet sich heraus. Kleinkinder erleben sich als von anderen unterschiedlich. Ab circa dem 7. Monat initiieren sie selbst Kommunikation mit Bezugspersonen und erwarten Reaktionen. Phase 3. Das subjektive Selbstempfinden entsteht. Die Kinder entwickeln ein Bewusstsein dafür, dass zwischen ihnen und anderen Personen verschiedene oder gemeinsame Gefühle und Interessen bestehen. Dazu kommt die Fähigkeit, anderen Personen Absichten zuzuschreiben und diese zu erkennen. Phase 4. Das Selbstbildnis ist nun gut entwickelt. Die Kinder wissen von sich selbst, entdecken, dass sie persönliches Erfahrungswissen haben und dieses anderen mitteilen können. Entsteht hier plötzlich die Identität, die endgültige Grenze zwischen dem Ich und der Welt?
Ich stelle es mir eher vor wie einen Sonnenaufgang. Vorher ist es Nacht, dann irgendwann ist es Tag und hell. Und es gab dazwischen nicht einen Zeitpunkt, an dem es hell wurde, sondern dieser ganze Übergang ist das Hellwerden, das Erwachen von Identität, könnte man vielleicht sagen.
Phase 5. Die Sprache eröffnet die Möglichkeit eines selbstbiografischen Gedächtnisses. Das Ich wird zu einer Geschichte, die Teil der Geschichten von anderen ist. Daraus entwickelt sich später die Fähigkeit, ein Wunschbild von sich zu konstruieren, mit dem Selbst ein Selbstwertgefühl zu entwickeln.
Man hat lange geglaubt, dass das Ich im Erwachsenenalter fertig ist und dann hier und da was dazugelernt wird, aber nicht sich substanziell mehr verändert. Wir wissen heute, dass das nicht stimmt. Das Ich, das Selbstbewusstsein der Person, ist ein kontinuierlich dynamischer Prozess. Das ist nicht eine fertige Identität, sondern immer etwas, was durch neue Erfahrungen, durch eigene Veränderungen, auch körperlicher Art, aber auch soziale neue Veränderungen, immer wieder im Fluss ist, immer wieder in Veränderung ist.
Vielleicht resultiert aus dieser Erkenntnis jene Aufforderung, sich immer wieder neu erfinden zu müssen. Eine Art Ich-Arbeit ein Leben lang.
Ich bin Werner, im Werden.
Da möchte ich Ihnen noch gerne zwei weitere Gäste der Sendung vorstellen. Zum einen Markus Hengstschläger. Schönen guten Abend. Mehrfach bereits bei uns zu Gast, ein international bekannter Genetiker, Leiter des genetischen Labors für pränatale Diagnostik und des Wunschkenzentrums in Wien. Außerdem Mitglied der Päpstlichen Akademie für das Leben und der Bioethikkommission der österreichischen Bundesregierung. Dann begrüße ich sehr herzlich Ernst Pöppel. Schönen guten Abend. Geschäftsführender Vorstand des Humanwissenschaftlichen Zentrums der Ludwig-Maximilians-Universität, Ihnen vermutlich aber auch als Neurowissenschaftler und eben auch als Buchautor bekannt. Außerdem auch noch Gastprofessor unter anderem in Peking. Die sehen das nochmal ganz anders mit der Identität, oder?
Ich glaube, dass in Asien ein anderer Begriff vorliegt.
dass wir im Westen stärker die individuelle Charakterisierung betonen, während es im Japanischen und im Chinesischen sehr wichtig ist, die familiäre Identität zu haben. Was man interessanterweise durch neurowissenschaftliche Untersuchungen sogar belegen kann, dass das Selbst, ja, schließt zum Beispiel im Chinesischen die Mutter ein. Mhm. Das ist uns, glaube ich, ganz anders gesehen und ist im Hirn irgendwie verankert.
Ich meine, das ist platt, jetzt die Buchtitel zu nehmen. Also bei Ihnen die Macht der Gene, bei Ihnen der Rahmen, ein Blick des Gehirns auf unser Ich. Aber beide Titel suggerieren ja schon mal, aha, da gibt es also offensichtlich Instanzen, die wir nicht kontrollieren können, die Gene, das Gehirn, die einen so massiven Einfluss auf unsere Identität haben, dass wir die eigentlich nicht steuern können. Wie groß ist der Einfluss? Fange ich mit Ihnen mal an.
Ich glaube, bei der Frage der Identität, also wer bin ich, was bin ich, wie bin ich, muss man mal davon ausgehen, dass das keine statische Antwort ist. Das ist etwas, was wächst, was sich verändern kann. Und ich glaube, umso genauer man diese Frage anschaut, umso genauer man die Definition anschaut, umso geringer wird die Rolle der genetischen Determination. Wenn ein Kind zur Welt kommt und es beginnt, sich sozusagen selbst kennenzulernen, es stellt fest, es hat zwei Hände, es hat eine Nase, es hat Ohren, dann irgendwann einmal nach einer gewissen Zeit wird es beobachten, dann erst später auch durch das Gegenüber den Beweis dafür bekommen, das ist typisch für Mensch. Und die Frage, ob jemand ein Mensch ist oder eine Pflanze, das ist wohl sehr stark genetisch determiniert. Aber schon bei der nächsten Frage, ich bin ein männlicher oder ich bin ein weiblicher Mensch, wissen wir, dass die Biologie eine Rolle spielt, aber ich erwähne nur das Wort Transsexualität, da wird es schon wesentlich komplizierter. Und bei der nächsten Frage dann eben, ich bin ein Mensch, weiblich oder männlich, der den oder den Beruf ergreifen will, der sich in der Gesellschaft dort mit Identität sozusagen bestückt, wird es immer mehr in den Hintergrund gedrängt, was wir genetisch nennen.
Ist also, kann man ganz klar sagen, ist anders, als man das noch, sagen wir mal, vor 10 Jahren gesagt hat, wo man wirklich gesagt hat, also im Grunde genommen, alles die Gene, alles vorbestimmt.
Wir haben vor allem eine ganz große Änderung, was die Genetik anbelangt, weil wir zu dieser Diskussion, die wir jetzt viele Jahre geführt haben und die immer so in Wellen von A nach B gegangen ist zwischen Umwelt und Genetik, wir wissen heute, die Frage ist nicht Umwelt und oder Genetik, sondern es ist Umwelt und Genetik.
Stichwort Epigenetik.
Genau, aber der dritte Punkt, der jetzt dazu gekommen ist, ist eben diese Epigenetik, die Veränderung der DNA von außen oder eben auch sehr in der Zelle. Wir haben also drei Komponenten, die es zu bedenken gilt. Und ich glaube, in Wirklichkeit ist auch bei der Frage der Identität, meine Identität mache ich mir selbst aus. Vielleicht ist Feder und Papier sind die Gene, die Geschichte schreibe ich selbst und die Tinte, die ich verwende, ist vielleicht die Epigenetik.
Dann gibt es Kollegen von Ihnen, die sagen, nee, das schreibt gar kein Selbst, sondern da schreibt das Gehirn. Okay, in Interaktion mit anderen Gehirnen, aber das Gehirn hat das Sagen.
Ich glaube, Herr Skobel, das ist keine Frage. Selbstverständlich ist das Gehirn wichtig und wesentlich, aber ich meine, was sozusagen die Erlebnissphäre ausmacht, jetzt in bezüglich der Frage der Identität, ist, glaube ich, eine ganz andere. Ich glaube, dass wir, wenn wir über Identität nachdenken, über Erinnerung, über Gedächtnis, Strukturen sprechen müssen. Und ich konstruiere in Anführungszeichen mich selber aufgrund der Erinnerungen, die ich in mir trage. Da gibt es viele Studien über das autobiografische, episodische Gedächtnis. Und ein wesentlicher Hinweis ist, dass wir uns als uns selbst erkennen, wenn wir Zeitreisen in die eigene Vergangenheit vornehmen. Zum Beispiel, ich kann mir jetzt ein Bild vorstellen, als ich 4 Jahre alt war. Und das Interessante ist, ich komme selbst als Agent in den Bildern meiner eigenen Vergangenheit vor. Das heißt, ich nehme Bezug zu mir selber, indem ich diese Zeitreise vornehme. Und weil ich mein eigener Doppelgänger sein kann, ja, kann ich mich selber rekonstruieren und konstruieren. Und dieser Bezug ist ganz entscheidend. Und ich glaube, bei der Diskussion, die hier geführt wird, wenn eben dass die Unkenntnis des Vaters eine Grenze setzt, dass ich eben diese Zeitreise nicht auch zu meinen Eltern, Großeltern vornehmen kann, dann habe ich ein Problem der Konstruktion meiner selbst. Denn die Zeitreise ist sozusagen nicht nur in die Bilder meiner eigenen Vergangenheit, sondern auch, und das haben die, glaube ich, vergessen zu fragen, Identität ist auch, wo lebe ich? Ja? Wo, das ist der Ort, das ist ganz entscheidend, um mich selber zu bestimmen. Ich komme aus dem Osten, für mich ist es entscheidend, dass ich in Pommern geboren bin, obwohl ich die Heimat dann als 6-Jähriger verlassen habe. Ortsbezogen ist fundamental.
Wobei die Frage dabei, welche Rolle die Biologie spielt, ich bin mir ziemlich sicher, wüsste man weniger darüber, könnte man mit dieser Frage auch noch weniger anfangen. 10% aller Kinder, die in Europa geboren werden, sind nicht von dem Vater, von dem sie glauben, zu sein.
Es gibt sogar Schätzungen, die sagen noch mehr.
Höher. Und jetzt ist die Frage, weiß ich es, mache ich mich vielleicht nach meinem wirklichen Vater auf die Suche, aber weiß ich es nicht, bin ich bei Fragen wie wer, was und wie bin ich eigentlich sehr zufrieden mit dem Bild, das ich habe. Also ich glaube, die Biologie, und das zeigt das ja nur noch einmal, ist da relativ, hält sich sehr zurück.
Bei Frau Steidl war es ja ein bisschen anders, weil sie von vornherein das Gefühl hatte, obwohl das meine sozialen Eltern sind, da ist irgendwie ein Fremdsein, was da mit eine Rolle spielt.
Ich bin mir nur nicht ganz sicher, ob das etwas ist, das wir sozusagen aufgrund von Biologie diskutieren sollten, oder ob das nicht etwas ist, was es auch in der Entwicklung geben könnte, wenn das die biologischen Eltern wären. Und man sozusagen wird einmal fremder und wird einmal wieder näher seinen Ahnen. Und auch in der Diskussion, in der Selbstreflexion, in dem Zurückschauen kann ich immer wieder auch feststellen, auch wenn ich weiß, das sind meine biologischen Eltern, da gibt es mehr und weniger Distanz. Und da bin ich mir nicht so sicher, ob das so abhängen würde von irgendwelchen biologischen
Eltern. Ich bin ja froh. Ich meine, das ist ja eine tolle Aussage, das von einem Genetiker zu hören. Wie gesagt, die Aussage wäre wahrscheinlich vor 10 Jahren ganz anders gewesen und mit einem anderen Eifer nach dem Motto, nee, das ist alles biologisch determiniert und wir können sagen, wie es dann ausgeht.
Natürlich ist es biologisch determiniert. Aber ich meine, die Frage ist, wie? Ja, also wir treten in die Welt hinein mit angeborenen Programmen von Möglichkeiten. Das ist die genetische Basis. Aber die Pointe ist ja, das ist ja Konrad Lorenz zum Beispiel und die Folgen, auch ein Österreicher, dass wir Prägungsphasen durchleben. Und innerhalb dieser Prägungsphasen wird überhaupt die Struktur des Gehirns in den ersten 10 Lebensjahren festgelegt. Auch die personale Identität, emotionale Bewertungen, Wertsysteme werden bestimmt. Und dann ist es ununterscheidbar. Das heißt, das biologische Programm ist ein Angebot zu machen, Möglichkeit sind und daraus die Wirklichkeit zu machen im musischen Sinne. Das ist, glaube ich, und das macht keinen Sinn mehr zu fragen, dieses oder jenes. Das Programm ist eben anders gemeint.
Philosophischer Kommentar?
Das entspricht auch der Einsicht, die Philosophie übrigens nicht erst in der Neuzeit artikuliert, sondern die auch zu den älteren Einsichten bereits der antiken Philosophie gehört, dass es viele Faktoren sind und insbesondere auch die eigene Erfahrung und, wenn man sieht, wie bei Platon in der Seelenwanderungslehre, auch eine Entscheidung beim Wiedereintritt ins Leben der identischen Seele etwas gewählt werden kann und ich auf diese Art und Weise auch einen Einfluss habe und die anderen Faktoren, die Sie gerade genannt haben, eine Rolle spielen, dann sieht man, dass es ein sehr altes Thema ist, aber keineswegs eines, wo man sagen kann, da gibt es einen metaphysischen Block, sozusagen den Eisblock, der gar nicht auflösbar ist und das ist die Identität, sondern es ist immer etwas Gewordenes, etwas Wandelbares und wir können von der Identität des Wassers in unserem Glas sprechen. Das ist durchaus möglich und wir sehen dann, dass es immer von Zuschreibungen und von bestimmten Relationen abhängt.
Gut, machen wir einen Schnitt an der Stelle. Also wir haben gehört, Identität ist nicht genetisch vererbt, ebenso wenig wie ein Ich. Wir haben die Anlage dazu, haben Sie gesagt, mehr aber auch nicht. Der Rest ist Interaktion oder auch Evolution. Die israelische Forscherin Eva Jablonka sagt, dass diese Evolution mindestens 4 Dimensionen hat. Da fügt sie Ihnen noch eine hinzu. Die genetische, da läuft sozusagen ein Programm ab. Die epigenetische, da wird das Programm gleichsam von außen an- und ausgestellt oder verändert, etwa durch ein Trauma oder sogar durch Essgewohnheiten innerhalb eines Lebens. Das wird dann weitergegeben. Dann gibt es die Entwicklung durch Erlernen von Verhalten. Und Nummer 4 jetzt, die Entwicklung durch Sprache und Kultur. Da unterscheidet sie sich ein bisschen von Ihnen. Jablonka spricht von einem symbolischen System. Und genau dieses System, zu dem Kultur, Künste, Sprache, Philosophie, im Grunde auch natürlich die Wissenschaften selbst gehören, hat im Laufe der Jahrtausende sehr unterschiedliche Konzeptionen von Identität hervorgebracht. Sie alle hatten und haben einen Einfluss nicht nur auf das, was wir Identität nennen, sondern auch auf unser ganz alltägliches Identitätsgefühl.
Auf Shoppingtour zu gehen scheint für uns heute eine der normalsten Sachen der Welt. Und dass wir mit den neuen Klamotten auch unser Selbst irgendwie neu erfinden wollen, ist dabei vielleicht die wichtigste Nebensache. Um aus unserem Typ das Richtige zu machen, dafür stehen uns umfassend Berater zur Seite. Styling ist in, das Image zählt. Die Freiheit zur Wahl der eigenen Identität, ein Selbstbild zu kreieren, das ist eines der großen Heilsversprechen unserer Zivilisation. Das war nicht immer so. Dass ein Mensch der sei, der er vorgibt zu sein, ist erst ein Konstrukt der neueren Geschichte. Mitsamt Papieren, Pässen, Personalausweisen, die Identität beglaubigen.
Identität hat wirklich mit unverwechselbar zu tun. Und die Idee, dass ein Individuum unverwechselbar sein sollte, das ist ein sehr moderner Begriff.
Im christlichen Mittelalter war das Leben des Einzelnen eingebunden in starke weltliche und kirchliche Gemeinschaften.
Gelobst du, diesem Kloster und unserer Gemeinschaft die Treue zu halten?
Ja, ich gelobe es.
Amen.
Doch vereinzelt gab es auch hier Persönlichkeiten, die ihre Individualität als Anrufung oder Auftrag Gottes begriffen und ihre spirituelle Identität in Widerspruch zu den bestehenden Herrschaftsverhältnissen brachten. In der Antike waren es als erste die griechischen Philosophen, die die Welt und ihren Verlauf nicht länger dem Wirken mystischer Gottheiten zuschrieben, sondern mit Mitteln des logischen Denkens versuchten, die Natur zu beschreiben. Identität erscheint zunächst als mathematischer Begriff des absolut Gleichen, definiert in der Formel A gleich A.
Aristoteles ist wahrscheinlich der Erste, der diesen Begriff formalisiert hat. Aber in der Mathematik ist es unentbehrlich. Und das sieht man schon ein bisschen später als Aristoteles in Euklid. Viele von den Beweisen bauen darauf, dass man A gleich A behaupten kann. Aber Identität im übertragenen Sinne, das heißt persönliche Identität, ist ein viel späterer Begriff, wahrscheinlich eine Erfindung der späten Aufklärung.
Cogito ergo sum. René Descartes und die Aufklärung stellen die Vernunft ins Zentrum menschlichen Selbstverständnisses. Das hat Folgen für den Identitätsbegriff. Denn vernünftiges Handeln wird zur obersten Maxime der freien und gleichen Bürger. Mit der industriellen Revolution rückt der forschende Geist als Motor der Entwicklung in den Mittelpunkt. Der Erfinder steht für Innovation und Fortschritt und schafft ein neues Vorbild einer Epoche. Doch die bürgerliche Gesellschaft und ihre Individuen stecken voller Widersprüche. Das rationale Ich wird von dunklen Triebkräften bekämpft, findet Sigmund Freud. So alt wie die Menschheit ist die Urbeziehung von Mutter und Kind. Im Sehen und Gesehenwerden spiegelt sich erstes Identitätsempfinden. Ich bin, was man mir gibt. In Abhängigkeit von der nährenden Mutter entwickelt das Kind sein Urvertrauen. Einer ersten oralen Phase folgen nach dem Psychoanalytiker Erik Erikson weitere 7 Stufen in einem psychosozialen Modell der Identitätsentwicklung über Kindheit und Jugend hinaus. Auf der Suche nach Identität bietet heute ein breiter Markt auch innere Erfahrungswege wie jahrtausendealte Yoga-Übungen an. Dass dabei erlebte, personale Identität nichts Starres ist, sondern ständigen Veränderungen unterliegt, spiegelt den Geist der Zeit.
Wir erleben eine unglaubliche Veränderung und ein ständiges Fließen in unserer heutigen modernen Welt. Und das ist letztendlich eine Reflexion, die wir in der Yoga-Klasse auch bestätigt bekommen, dass sich die Dinge ständig verändern, ob wir das wollen oder nicht.
Und bei der Selbstfindung des modernen Menschen kommt am Ende vielleicht ein ganz anderer heraus, als der Mann oder Frau glaubt zu sein.
Jetzt kann man ja überlegen, also wie sehr man sich durch solche Angebote tatsächlich verändert. Also Sigmund Baumann, ein Soziologe, hat gerade ein Buch veröffentlicht, Leben als Konsum. Da geht es darum, dass der Einzelne sich wirklich tatsächlich durch seine Arbeit, durch sein Konsumieren definiert. Hier haben wir jetzt Yoga, verschiedene Angebote. Wie sehr verändere ich denn tatsächlich meine Identität bis in mein Gehirn hinein, wenn ich auf solche Angebote eingehe?
Selbstverständlich, dass ich ja nun seit 100 Jahren in der Psychologie bekannt bin, dass ich meine ganze Emotionalität auch dadurch reguliere und dann auch meine Identität, indem ich mich in einer gewissen Weise zeige. Ja. Mhm. Also Mode ist ja ganz entscheidend auch, um die personale Identität zu bestimmen. Denn das, wie ich mich kleide, so erscheine ich im Spiegel und das wirkt zurück auf die Regulation meiner eigenen Emotionen. In diesem Sinne sind andere konstitutiv für mich selber. Also dieses Relationselement, was wichtig ist, um das zu verstehen. Und es ist eben nicht eine intellektuelle, explizite Konstruktion, sondern, also wenn die Hirnforschung einen Beitrag geleistet hat, ist es eben die Bedeutung des impliziten, intuitiven Wissens, das tacit knowledge, das stille Wissen, was hier entscheidend ist, um mich sozusagen zu, ja, jeweils in jedem Augenblick selber zu erfinden. Das ist kein bewusster Prozess. Mhm.
Das war ein bisschen anders als bei Descartes, der ja mit dem Denken, also einem sehr bewussten Prozess einsteigt.
Er ging davon aus, dass das Denken selbst nach Art einer Substanz verstanden werden kann und hier tatsächlich im begrifflichen Sinne eine metaphysische Identität vorliegt. Aber das ist sehr bald nach ihm schon bezweifelt worden. Und wir können, denke ich, dann mit Berufung auf die nachfolgende Tradition sagen, dass es immer ein körperliches Moment geben muss. Davon gehen wir ja auch aus, wenn wir auf unser Passfoto vertrauen oder davon ausgehen, dass auch der Name eine Äußerlichkeit, aber doch etwas Identisches zuschreibt, dann gibt es sozusagen elementare Formen, die diese Identität im Leben eines Einzelnen für eine Weile festlegen.
Aber wie wichtig sind die? Sind die nicht wichtig, also wenn ich den Gedanken von Herrn Pöppel aufnehme, sind die nicht wichtig als Erinnerung? Also ich meine, wie ich außen aussehe, sehe ich...
Nein, also da muss ich sagen, natürlich ist das ganz wesentlich für die Identität, von der ich noch sprechen wollte, die ich dann tatsächlich lebe. Mhm. Aber wenn mir zum Beispiel mein Bewusstsein verloren geht, wenn ich keine Erinnerung mehr habe, muss ich ja immer noch, zumindest für die Krankenkasse, als jemand erkannt werden, der dieser selbe ist. Also insofern gibt es elementare Formen, die aber nicht metaphysische Substanz sind, sondern an selbst etwas Vergängliches geknüpft sind. Und das halte ich zunächst mal für eine ganz wichtige Einsicht.
Wobei die Diskussion, wie frei man bei der Wahl seiner Identität dann in letzter Konsequenz ist, ja doch das ist. Ich meine, wenn ich mir mein Passfoto anschaue, der biologische Rahmen, der gesteckt ist, ist eng, aber er ist genau das, wo an jeder Grenze geschubst und gezogen wird, weil die Menschen genau alles ausprobieren wollen, was sie da verändern könnten. Ich glaube, dass bei den biologischen Komponenten, die ja sehr stark genetisch sind, wenn man zwei eineiige Zwillinge anschaut, die von ihrem genetischen Code her einmal gleich sind, nicht von ihrem epigenetischen und daher wissen wir, wie unterschiedlich sie auch sind, dann ist doch das, was sie im ersten Augenblick so ähnlich haben, ihr Aussehen, ihre Größe, ihre Augenfarbe, ihr Geschlecht, ihre Haarfarbe, das sind Dinge, die verändern wir mittlerweile sozusagen in der Konsumgesellschaft in kurzer Zeit. Haarfarben, wir setzen uns Brillen auf, wir nehmen zu, wir nehmen ab, die Mode sozusagen. Das heißt, die Frage ist, wie frei bin ich wirklich? Und gerade bei dem Zurückschauen ist es doch eine wiederum intellektueller Rahmen, den ich habe. Wie weit kann jemand, wie weit ist er in der Lage zu denken? Und da gibt es eine doch nicht ganz unbeträchtliche biologische Komponente wieder dabei. Also man sagt, hat er überhaupt die Fähigkeit, ist er überhaupt in der Lage zu reflektieren in diesem
Ausmaß? Gut, irgendwann, also wir können nicht beliebig weit zurückgehen, das wissen Sie besser als Gehirnforscher, ungefähr mit dem zweiten Lebensjahr ist Schluss. Weiter zurück können wir nicht.
Bewusst, ja. Bewusst. Ich meine, um auf Ereignisse Bezug zu nehmen, die ich sozusagen in mein Bildgedächtnis wieder hineinrufen kann. Ich würde einen Punkt gerne machen, wenn man so daher schwätzt als Hirnforscher, dann möchte man glauben machen, wir wissen was. Ja. Und natürlich wissen wir gerade über die Frage der Identität wahnsinnig wenig. Und das größte Rätsel für mich ist zum Beispiel die tagesperiodischen Veränderungen aller Funktionen. Ja. Wir haben ja Körpertemperatur, alles, was überhaupt im Körper abläuft, hat eine tagesperiodische Veränderung und die verschiedenen Funktionen sind gar nicht miteinander synchronisiert. Mhm. Das heißt, ich bin jetzt ein anderer als vor 4 Stunden, biologisch gesehen. Aber dennoch habe ich offenbar irgendeinen Bezug zu mir selber, eine Konstanz, diesen Selbstbezug. Und das kann ja nur über implizite Erinnerungen, Bilder oder was auch immer gehen. Okay. Und wenn ich das noch sagen darf, und da gibt es natürlich massive Störungen, zum Beispiel bei Depressiven ist es ja so zu beobachten, dass sie zu einer bestimmten Tageszeit sich selber auch als anders empfinden.
Völlig,
zu einer anderen Tageszeit. Also hier ist dieser biologische Bezug, die Störungen und dass wir uns in jedem Augenblick offenbar selbst konstruieren müssen. Also das geschieht einfach.
Wobei hier die biologische Komponente, und da gibt es ganz aktuelle Studien in der Chronobiologie, sehr hoch ist. Es ist nicht so, dass man etwa die ganze Welt mit einem Schlafmittel sozusagen in den Schlaf schicken kann, zur selben Zeit aufwecken kann und davon ausgehen kann, dann haben wir alle denselben Rhythmus. Den hätten wir nicht, weil da gibt es sehr, sehr viele Komponenten, die biologisch sind und wieder. Da ist die Wahl, die ich habe, gar nicht so groß. Sie ist immerhin noch groß genug, dass ich vieles beeinflussen kann. Aber ob ich zum Beispiel ob ich ein Frühaufsteher-Typ bin oder ein Langschläfer-Typ bin, man kann sich an etwas anderes gewöhnen. Und die Gesellschaft hat uns die Identität der Chronobiologie ja aufgezwungen. Wir alle mussten zur selben Zeit in die Schule gehen. Ja. Auch wenn es dem einen schwer gefallen ist und der andere schon seit 2 Stunden
wach war. Was ein Riesenfehler ist, das weiß man ja von den Chronobiologen, Kinder in der Pubertät morgens früh in die Schule zu schicken und Klassenarbeiten zu schreiben. Aber gut.
Auch ökonomisch. Ich meine, es arbeiten dann 50% der Menschen permanent jetgelaggt, fehleranfällig und nicht so effizient. Die Identität des Gleichschaltens ist überhaupt eine Sorge, die ich habe.
Eine Sache will ich kurz noch wissen von Ihnen, Herr Böbel. Sie haben ja gesagt, ich bin ein anderer. Ne? Ich ändere mich im Laufe des Tages. Dieses Begleitgefühl, was wir haben, dass ich trotzdem ich bin, ist das eher was Kognitives? Ist das eher was Emotionales? Ist das was, was weder noch ist? Wie würden Sie das einordnen?
Naja, jetzt werden wir natürlich... Also da sitzt der Philosoph, der ist ja zuständig für die Begrifflichkeit.
Der freundlicherweise...
Wir werden immer gezwungen, Wörter zu verwenden. Also es ist einfach das Grundgefühl einer Körperlichkeit, ja, oder soll ich sagen Leiblichkeit. Das ist keine intellektuelle Konstruktion, die ich in jedem Augenblick vornehme. Das gibt einfach dieser Körper gehört zu mir. Und woher wissen wir das? Also diese Bestimmung der Leiblichkeit einfach durch Störungen, dass bestimmte Störungen des Gehirns eben dazu führen können, dass plötzlich... Und dann eindeutig, diese Hand gehört gar nicht mehr zu mir. Das heißt, aus den Störungen lernen wir eben die wirkliche Wirklichkeit, wie sie konstruiert wird.
Sie hätten die Überleitung zum nächsten, ganz kurz?
Ja, Ihre Frage wird durch eine alte Überlegung bestätigt. Wir wissen zunächst einmal nur durch das, was wir tun, wer wir sind. Und das ist etwas, das natürlich im Tun, im bestimmten Tun auch erkannt wird. Aber wenn uns niemand fragt, dann ist es ein Gefühl. Also hier gibt es tatsächlich fließende Übergänge. Und die entscheidende Einsicht darin, wer ich denn wirklich bin, so die Antwort Platons, bekomme ich erst dann, wenn ich in das Auge des anderen sehe. Sozusagen mein Spiegelbild im Auge des anderen, das ist eine Metapher, lässt mich überhaupt erst erkennen, in welcher Weise ich in einer ganz bestimmten Weise mich als der und jener empfinden kann. Und dem liegt zugleich eine Empathie, einem Gefühl zugrunde.
Nehmen wir den Gedanken von Herrn Pöppel nochmal auf und schauen uns jetzt mal an, was es mit den Störungen auf sich hat.
Es geschah am 13. September 1848. In den Bergen von Vermont verunglückte ein Arbeiter bei Sprengarbeiten. Eine Eisenstange schoss durch seinen Kopf. Phineas Gage überlebte, aber er war nicht mehr derselbe. Aus dem fleißigen Vorarbeiter wurde ein fluchender Trunkenbold, der keine Arbeit mehr durchhielt. Seitdem fragen sich die Neurologen, liefert Gages Schicksal einen Hinweis darauf, wo im Gehirn die Persönlichkeit verankert ist?
Eine typische Verletzung, die zu solchen Veränderungen führt, sind im Stirnhirn, also vorne am Hirn in diesen Arealen. Das ist einer der größten Areale im menschlichen Gehirn, das sich disproportional durch die Evolution entwickelt hat. Hier gibt es keine direkten Ein- und Ausgänge. Hier wird alles, was von der Außen- und von der Innenwelt ins Großhirn kommt, verstanden, verarbeitet und wieder Pläne gemacht zum Handeln.
In den Anfängen der Hirnforschung wussten die Wissenschaftler nur, dass das Gehirn zwei Hemisphären hat, eine linke und eine rechte, die durch ein großes Band aus Nervengeweben, das Corpus callosum, verbunden sind. Normalerweise gleichen die Hemisphären ihre Erkenntnisse unablässig miteinander ab. Doch was würde geschehen, wenn man die Verbindung zwischen diesen beiden Hälften des Gehirns trennen würde? Würde der Mensch mit zwei verschiedenen Ichs dastehen? Um epileptische Anfälle zu unterbinden, begannen in den 60er Jahren die Gehirnchirurgen, das Corpus callosum zu durchtrennen und stellten bei den Split-Brain-Patienten fest, es findet kein Austausch mehr statt. Jede Gehirnhälfte scheint ihr eigenes Bewusstsein zu besitzen.
Im Extremfall ist es eben so, dass die eine Hirnhälfte nicht weiß, was die andere tut, respektive die Person nicht zum Entschluss kommen kann. Sie kann keine Entschlüsse fassen. Sie will links, so geht rechts etc. Das sind so klassische Beobachtungen. Es gibt eben auch nur zum Beispiel im vorderen Balkenareal Verletzungen. Da spricht man zum Beispiel von einer Alien Hand, also einer Fremdhand, oder einer diagonistischen Apraxie, wo diese zwei Hände sich anders verhalten und im Extremfall zu streiten beginnen. Diese nimmt diesen Gegenstand, die andere schiebt ihn wieder weg. Das ist wirklich sehr faszinierend.
Und Welche Auswirkungen hat es für die Persönlichkeit des Menschen? Bei ihren Untersuchungen mit Patienten, die einen Gehirnschaden erlitten haben, fanden Marianne Regard und ihre Kollegen heraus, dass je nachdem, welche Hälfte des Hirns beschädigt wurde, auch unterschiedliche Persönlichkeitsstörungen oder Verhaltensstörungen auftreten können.
Wir haben einen Fall beschrieben, der sich zum Kleptomanen entwickelt hat, plötzlich nach einer Stirnhirnverletzung. Und nicht beeinflussbar therapeutisch, wirklich hoffnungslos. Man hat alles versucht. Dann Veränderungen im Essverhalten.
Bei einem Patienten zum Beispiel wies Marianne Regard das Gourmet-Syndrom nach. Nach einem hirnorganischen Schaden entwickelte der Mann eine lodernde und andauernde Leidenschaft für Feinschmeckeressen, auch wenn er bis dahin eher der Pizza- und Burger-Fraktion angehörte. Auch der Fall eines kriminellen, jähzornigen Schlägers, der nach einer Hirnoperation zu einem anständigen und sensiblen Künstler wurde, stellt die Hirnforscher vor unbeantwortete Fragen.
Das Rätsel, das immer noch bleibt, warum haben nicht alle Patienten mit diesen Verletzungen dann diese Erscheinungen? Aber das gilt für die Neurologie ganz generell. Man kann nie sagen, hier Verletzung, ergo dieses Verhalten.
Eins steht aber fest, das Gehirn und das Selbst sind komplexe Konstruktionen, die aus vielen Modulen bestehen. Ist das Ich am Ende die Summe seiner Möglichkeiten?
Herr Pöppel, wenn man die neuere Diskussion mal nimmt und hier so ein Gehirnmodell, dann sagen die Forscher heute weitgehend, dass das, was so mit Identitätsfunktionen zu tun hat, hier so entlang der Mittellinie des Gehirns sich ereignet. Können Sie das kommentieren?
Ja, ich kann es kommentieren, weil ich meine, das ist einfach eine Beobachtung, dass man feststellt, dass bei bestimmten Aufgaben, also wir haben selber auch solche Studien gemacht, bei Entscheidungsprozessen zum Beispiel, wenn ich eine intuitive Entscheidung treffe gegenüber einer expliziten, dann sind bei intuitiven Entscheidungen mehr diese mittellinearen Strukturen, die sagittalen Strukturen beteiligt. Auch jene übrigens, die eine stärkere emotionale Einbettung bedingen. Und das heißt, dass eine implizite, intuitive Bauchentscheidung ist sehr viel stärker in mir selber, in meiner Identität verankert. Das ist ganz interessant. Es ging über eine explizite Entscheidung. Üblicherweise sagt man ja, man muss immer exakt genau wissen, warum man etwas tut. Dann ein anderer Punkt ist nur eine Frage natürlich, diese zwei Hirnhälften. Ja. Und wenn man das Callosum durchschneidet, dann hat man natürlich zwei Hirnhälften. Aber sie sind nicht vollkommen getrennt. Das sollte man, glaube ich, darauf hinweisen, dass es in den tieferen Strukturen natürlich noch anatomische Verbindungen gibt. Und die im Übrigen wahrscheinlich erklären, dass die emotionale Tonalität auch bei Patienten mit getrennten Corpus callosum immer gleich bleibt. Das heißt, das ist nicht die eine Hemisphäre hat eine andere Emotion als die andere. Ja. Diese Grundstimmung bleibt gleich. Das Ganze, glaube ich, wichtig,
also darauf hinzuweisen. Insofern kann man auch nicht sagen, die haben zwei unterschiedliche Willen, oder?
Also das sind einfach Begrifflichkeiten, die mir völlig fremd sind. Ich meine, die Experimente, die man gemacht hat, sind faszinierend, weil sie darauf hinweisen, dass es natürlich bestimmte Zuweisungen von Funktionalitäten gibt. Aber normalerweise sind die beiden Gehirnhälften miteinander verbunden. Eine stärker bildlich, eine stärker vielleicht analytisch orientiert. Das ist wohl wahr. Mehr sprachliche Funktionen an einem anderen Ort. Aber man muss immer festhalten, die Orte im Gehirn sind notwendig, aber nicht hinreichend für die Erklärung von irgendeinem geistigen Zustand.
Philosophisch spielt auch für die Konstruktion der Identität klar das Dialogische, der andere, der mir sagt, wer ich bin, eine Rolle, klar. Aber auch eine Rolle, das ist ja so die klassische Aufklärungsphilosophie eigentlich, der Verstand, Vernunft und damit das Ich, weil das ja im Denken sich selber, naja, wenn es gut geht, begreift und weiß, wer ich bin. Wie sehen Sie das mit dem Verstand der
Vernunft? Also davon kann man natürlich nicht abrücken. Wir könnten auch gar nicht darüber sprechen, wenn wir nicht mit dem Verstand etwas begreifen würden, was jeweils mit unserer Identität zu tun hat. Und wir sind ja hier am Tisch, denke ich, nicht im Zweifel, dass jeder hier seinen Platz und seine Identität hat. Aber es wäre eben fatal zu meinen, dass dies schon alles wäre. Und wir haben Bedingungen, äußere wie innere. Und es gibt auch einen Grund, aus dem dieses Ich denke und Ich begreife aufsteigt. Und da kommen immer wieder Angriffe, gerade auch aus der Philosophie selbst, wo man sagt, nicht ich denke, sondern es denkt.
Gut, das freut Psychoanalyse.
Genau, die Psychoanalyse hat das aufgenommen. Nietzsche hat das als Erster oder Lichtenberg hat das als Erster gesagt. Und ich muss mich immer wieder wundern, dass dies als ein Angriff, als ein wirklicher Angriff auf die Identität verstanden wird. Denn dass es allgemeine Momente in uns gibt, dass das Denken manchmal da ist, auch unabhängig von uns da ist, dass wir uns manchmal selber beim Schreiben beobachten, das sind alles Tatbestände, an denen man nicht zweifeln kann. Und man muss eben sehen, dass das Es eine andere Funktion hat als das Ich. Und das Ich ist unerlässlich, wenn ich als dieser eine einen anderen ansprechen will. Und was, das drückt der Verstand, denke ich, in einer ganz klaren Weise aus.
Ich glaube, bei der Identitätsfindung kommt dazu auch, dass das Gegenüber nicht nur sozusagen als das dient, in dem ich mich sehen kann, sondern ich will mich ja auch unterscheiden. Individualisierungsprozess auf dem Weg zur Identitätsfindung, glaube ich, ist eine sehr, sehr treibende Kraft in diesem Zusammenhang. Also innerhalb des Rahmens zu schauen, inwieweit sozusagen ist meine Identität anders als die von anderen. Es wird uns vier nicht genügen zu sagen, wir sind eh vier Menschen, zufällig sind wir heute auch alle vier männlich und lassen wir es doch dabei. Das wäre ja wirklich genau, und daher glaube ich, dass diese Identitätsdiskussion ja auch gerade sich daran reibt, sich sein Gegenüber genau anzuschauen, zu sagen, wie kann ich es anders machen? Das ist übrigens auch der Weg, dass Identität zu Fortschritt führt.
Darf ich zur philosophischen Bemerkung noch eine neurowissenschaftliche Bemerkung machen? Ich glaube, da kommen wir uns da sehr nahe. Das eine Erkenntnis in der Tat ja ist, dass wir mindestens zwei Bewusstseinszustände haben. Einmal die retrospektive Reflexion über einen Sachverhalt, das kann man auch Denken nennen, das ist das Abstrakte. Und dann der unmittelbare empathische Bezug, der auch neuronal ganz anders verankert ist, der sehr viel stärker emotional getönt ist. Und diese beiden muss man also als komplementär betrachten. Das eine ist eben ich denke, das andere ist es denkt. Mhm.
Ganz herzlichen Dank. Wir sind leider schon am Ende. Es gibt noch eine Menge Fragen, zum Beispiel, wie man sich ständig verändert, aber trotzdem sich selber treu bleibt. Vielleicht reden wir da gleich nochmal drüber. Soweit für heute zum Thema Identität, meine Damen und Herren. Herzlichen Dank Ihnen für die Diskussion, Frau Steil, die nicht mehr hier ist. Wenn Sie sich weiter informieren wollen, und es gibt ja noch eine Vielzahl von Quellen dafür, dann finden Sie eine Menge von Informationen, sowie die Sendung selbst, im Netz auf unserer Homepage www.dreisat.de/Skobel. Und wenn Sie immer noch nicht wissen, wer Sie sind, vielleicht fragen Sie mal jemand anderen, machen Sie sich nicht draus, Unwissen ist der Normalzustand, entscheidend ist, was wir jetzt aus diesem Unwissen noch machen. Ihnen noch einen schönen Abend. Und in der kommenden Sendung, in der kommenden Woche, befassen wir uns im Darwin-Jahr mit dem Thema Evolution und Fortschritt. Was macht nämlich eigentlich den Fortschritt aus? Wie kann man ihn feststellen oder sogar messen? Und was heißt es, wenn wir von kulturellem Fortschritt sprechen? Mehr dazu kommenden Donnerstag, 21 Uhr. Bis dahin und tschüss.